RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Der Iran hat am Abend den erwarteten Gegenangriff auf Israel gestartet. Laut dem israelischen Militär wurden weniger als 100 Raketen abgeschossen. Die meisten davon seien abgefangen worden oder hätten ihr Ziel verfehlt. Im Tel Aviv soll es allerdings auch mehrere Einschläge gegeben haben. Von dort Jan-Christoph Kitzler.
Ersten Berichten zufolge hat es im Raum Tel Aviv bei Einschlägen mehrere Verletzte gegeben. Bilder zeigen Geschosse am Himmel, Explosionen sind zu sehen, Kampfjets zu hören. Sie sollten offenbar die Geschosse abfangen. Die Rede war von zunächst mindestens 7 Einschlägen. Mit einem Vergeltungsschlag des Iran war gerechnet worden. Das Regime in Teheran hatte ihn angekündigt. Am Abend waren Menschen in Israel aufgefordert worden, wieder in die Schutzräume zu gehen. Israel hatte den Tag über seine Angriffe auf Ziele im Iran fortgesetzt. Dabei sollen den Meldungen zufolge Teile des Atomprogramms zerstört worden sein. Außerdem wurden Teile der iranischen Luftabwehr ausgeschaltet und mehrere ranghohe Militärs sowie am Atomprogramm beteiligte Wissenschaftler getötet. Israels Angriff hatte in der Nacht auf Freitag begonnen. Die Armee und Regierung sprachen von einem Präventivschlag, um zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Nach Militärangaben könnte der Angriff noch Tage dauern. Deshalb könnten auch weitere Angriffe aus dem Iran vorstehen.
In einer Arztpraxis in der Genter Straße in Berlin-Wedding ist am Nachmittag ein Mann getötet worden. Das hat die Polizei dem RBB bestätigt. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Der Hintergrund ist noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte der RBB 24 Abendschau, die Auffindesituation sei so gewesen, dass man ein Tötungsdelikt annehmen müsse. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Informationen zu dem Opfer gibt es noch nicht. Die Bundespolizei hat eine Zwischenbilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Sie wertet den Einsatz bislang als erfolgreich. Mario Bartsch, RBB 24.
In den ersten 2 Wochen des Waffenverbots wurden laut Bundespolizei rund 2000 Menschen an den Bahnhöfen kontrolliert. Bei 136 seien gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Ein Verstoß gegen das Waffenverbot habe in 79 Fällen vorgelegen. Unter anderem seien mehr als 80 Messer und über 30 Reizstoffe sichergestellt worden.
Brandenburgs Innenminister Wilke kann sich gemeinsame Grenzkontrollen mit Polen vorstellen. Das hat er am Abend RBB 24 Brandenburg aktuell gesagt.
Klar ist, das deutsch-polnische Verhältnis ist für uns essentiell. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, statt jetzt hier gegenseitig Grenzkontrollen einzuführen, durchaus auch gemeinsame Kontrollen mit polnischen und deutschen Kollegen, wo man dann auch Verfahrenssicherheit hinbekommt an der Grenze und gleich die Fälle auch gut bearbeitet und geklärt bekommt.
Brandenburgs parteiloser Innenminister René Wilke. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht oft klar bei 15 bis 9 Grad, aktuell 20 Grad in Berlin-Marzahn, 19 in Potsdam. Morgen durchgehend sonnig bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag früh ca. 5 Uhr gesperrt in beiden Richtungen. Die A7 Flensburg Richtung Hannover ist zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr gesperrt. Die Anschlussstellen in diesem Bereich werden bereits um 21 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Horster Dreieck. Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen Rüden und Seesen wegen Bauarbeiten bis Sonntag 5 Uhr gesperrt. Die A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart ist zwischen Pforzheim West und Pforzheim Nord nach einem Unfall gesperrt, dadurch staut es sich. A9 München Richtung Nürnberg zwischen Langenbruck und Ingolstadt Süd 3 Kilometer Stau im Baustellenbereich. A42 Emscher Schnellweg Kamm-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord Brückenarbeiten gesperrt bis 16.06. um 5 Uhr. A66 Wiesbaden Richtung Frankfurt zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Wallau 3 Kilometer Stau. Und zuletzt Berlin, die A100, A113 ist zwischen Tempelhofer Damm und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis Montag 5 Uhr gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Konstanze Nastarowitz. Guten Abend. Die Lage im Nahen Osten eskalierte heute zunehmend. Sie haben es gerade auch schon in den Nachrichten gehört. Rollen wir das Ganze noch mal kurz auf. Kurz vor Tagesanbruch, da hatte Israel ja einen Großangriff auf den Iran gestartet. Ziele waren unter anderem militärische Einrichtungen, aber auch Standorte sowie Einzelpersonen, die im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm stehen. Dieses Atomprogramm, das sieht Israel ja als eine existenzielle Bedrohung an und begründete den ersten großen Militärschlag daher auch damit, dass der Iran sich mit diesen Bemühungen einem gefährlichen Punkt genähert habe. Und ich unterbreche einmal kurz für eine Falschfahrermeldung. Achtung, auf der A23 Hamburg-Heide zwischen Itzehoe-Mitte und Itzehoe-Nord werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Passen Sie da auf. So, und jetzt weiter mit der Eskalation in Nahost. Ich hatte gerade begonnen, den Konflikt nochmal aufzuräumen, was heute alles schon passiert ist. Über den Tag reagierte der Iran dann bereits mit mehreren Wellen an Drohnen Richtung Israel auf diesen Großangriff. Diese Drohnen wurden aber wohl größtenteils abgefangen. Mittlerweile gab es auch eine zweite Welle israelischer Angriffe auf Ziele im Iran, aber auch einen weiteren iranischen Gegenschlag auf Israel, der stärker ausfiel. Beide Länder überhäufen sich mit Drohungen, was noch alles an Eskalation möglich wäre. Vor der Sendung habe ich die Lage mit unserer Korrespondentin in Istanbul, mit Pia Masurczak, mal versucht zu sortieren. Der erste iranische Gegenschlag mit Wellen an Drohnen, der konnte ja noch überwiegend abgewehrt werden. Wie gefährlich sind denn nun diese neuen Angriffe des Irans mit Raketen auf Israel?
Ja, gefährlicher kann man sagen. Israelischen Angaben zufolge haben die Drohnen zum allergrößten Teil ja gar nicht das Land selbst erreicht, wurden außerhalb abgefangen. Diese Angriffswellen mit ballistischen Raketen jetzt, die haben deutlich größere Auswirkungen. Also wir wissen von einzelnen Einschlägen, unter anderem in Tel Aviv. Die Abwehrsysteme waren aktiv, haben offenbar auch einen Teil dieser Raketen abgefangen. Mehrere hundert sollen es ja gewesen sein, die das iranische Militär abgefeuert hat. Und es gibt auch Verletzte, Meldungen von Verletzten in Israel. 7 Personen soll es da geben, die leicht verletzt worden sind. Das Problem ist, dass diese Raketen an sich nicht besonders präzise sind, es aber ihre Zahl, die der Iran vorrätig hat, relativ hoch ist und die können eben israelische Abwehrsysteme durch ihre schiere Masse in Bedrängnis bringen. Davor hat auch der US-Sondergesandte Witkoff gestern nochmal gewarnt, immer gesagt, dass die Abwehrsysteme einfach nur eine bestimmte Menge von Geschossen abfangen können, dass es deshalb auch zu Zerstörungen und Toten in Israel kommen könne. Man muss aber immer dazu sagen, militärisch, vor allen Dingen technisch, ist Iran unterlegen. Und es sind ja auch viele seiner Verbündeten in den letzten Monaten weggefallen.
Die iranische Führung, die hat sich ja auch zu diesem israelischen Großangriff geäußert. Was wurde denn da gesagt und was lässt sich daraus ablesen über die Reaktion des Irans vielleicht ja auch noch in den kommenden Tagen?
Vielleicht als erstes mal einen Blick auf den Abend. Da hat sich der oberste Führer Irans, Ali Khamenei, das erste Mal live geäußert. Davor gab es nur schriftliche Statements. Es ging auch da wieder um Vergeltungsschläge, um das, Zitat, zionistische Regime, das jetzt bestraft werden müsse. Das ist eine ganz ähnliche Rhetorik, wie man sie schon kennt, wie sie auch heute Morgen in einem schriftlichen Statement geäußert wurde. Insgesamt kann man sagen, dass sich die iranische Führung viel Zeit gelassen hat, eher wortkarg war den Tag über. Also es gab morgens eben kurze Statements von Khamenei, vom Außenminister Araghchi, der sprach von roten Linien, die überschritten worden seien, von einer Kriegserklärung. Interessanter vielleicht als diese tendenziell typischen Statements ist eines des Präsidenten Pezeshkian, der sprach unter anderem auch von einer Einheit im Volk, von einer gewünschten Einheit im Volk und das Volk möge Vertrauen in die Führung haben, diese Krise zu bewältigen. Das sind Töne, die hört man tendenziell eher selten aus dem Iran.
Jetzt gibt es ja ein Hin und Her zwischen den beiden Ländern. Wir haben vor einigen Stunden wiederum auch noch Meldungen gelesen über eine zweite Welle von Angriffen aus Israel wiederum auf den Iran. Was ist denn da bekannt über Ziele und Schäden im Land?
Ja, es sind letztlich mehrere Wellen seit den ersten Angriffen in der Nacht auf Freitag. Teilweise geht das auch ineinander über. Was wir gesichert sagen können, ist, dass es Angriffe auf die Anreicherungsanlage in Natanz gab, mehrfach tatsächlich. Es sind Anlagen in Isfahan und in Fordow auch am Abend angegriffen worden. Da spricht die israelische Regierung von schweren Zerstörungen. Das lässt sich schlecht von außen überprüfen. Auch Militäranlagen oder ein militärischer Teil des Flughafens in Tabriz sind ins Visier geraten. Natürlich auch Radaranlagen und Luftabwehr. Aber das ist der infrastrukturelle Teil. Es gibt auch den Teil, der das Führungspersonal ins Visier genommen hat. Also Kommandeure von der Revolutionsgarde, von der regulären Armee, darunter beide Oberkommandeure und mehrere Wissenschaftler sind getötet worden. Die sind wohl in ihren Wohnhäusern angegriffen worden. Deshalb, es gibt auch zahlreiche Schäden in normalen Wohnvierteln und mindestens mindestens 90 zivile Todesopfer und hunderte Verletzte. Das erklärte Ziel dieser verschiedenen Aktionen, dieser verschiedenen Wellen, ist die Schwächung des Atomprogramms. Die israelische Armee will die Anlagen in Natanz und Isfahan, wie gesagt, schwer beschädigt haben. Da muss man aber immer dazu sagen, Experten sind sich eigentlich einig, dass sich dieses Atomprogramm an seinen vielen Standorten mit seinen vielen kleinen Teilen militärisch nicht so einfach beenden lässt.
Ich sprach gerade schon von einem Hin und Her aus Schlag und Gegenschlag. Droht denn diese Eskalationsspirale jetzt immer weiter zu gehen oder sind da zumindest von iranischer Seite auch irgendwann Grenzen erreicht, vor allem was die militärische Schlagkraft so angeht?
Ja, wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen. Militärisch ist der Iran Israel weit unterlegen. Es gibt sehr viele Raketen im Arsenal. Die sind technisch nicht so in der Regel ausgereift, dass sie wirklich viele präzise Schläge ausführen können. Aber es sind eben sehr viele. Gleichzeitig hat der Iran eine wirklich große Armee, eine der größten in der Region, was aber in diesem Fall wenig hilft. Denn es geht ja letztlich um einen Luftkrieg und da sind die Kapazitäten dann tatsächlich begrenzt. Der Iran ist seit Jahren angewiesen auf Eigenproduktion von Drohnen und Raketen. Es ist nicht so, als wären die jetzt sofort aufgebraucht, aber da kommt nicht viel nach. Das liegt einfach an den vielen Sanktionen, mit denen das Land belegt ist. Insofern, es gibt da eine ganz materielle Grenze, könnte man sagen, wann die erreicht ist. Also wie viele Schläge der Iran beispielsweise noch ausführen kann, wie viele Schläge Israel noch ausführen kann und auf welche Art der Luftabwehr das Land, die israelische Armee dann trifft, das lässt sich aber schwer prognostizieren.
Jetzt gibt es ja diese militärische Grenze vielleicht, aber vielleicht ja auch eine diplomatische Grenze. Was ist denn da vielleicht ablesbar, wie weit der Iran auch noch willens ist, das weiter zu eskalieren und wo man vielleicht auch aufpasst, dass mit Blick auf Verhandlungen und weitere Eskalationen irgendwann eine Grenze erreicht ist?
Was da vielleicht interessant ist, ist, dass wir bislang noch keine Absage der eigentlich für Sonntag geplanten Atomgespräche mit den USA gehört haben aus dem Iran. Das wurde am Vormittag spekuliert, da gab es einzelne Äußerungen, aber noch keine offizielle Aussage, noch keine offizielle Absage von Seiten der iranischen Führung. Es ist jetzt schwer zu sagen, ob die sich das noch offen hält, ob es im Zweifelsfall gerade andere Sorgen gibt, könnte man ja auch denken. Das ist aber vielleicht so ein kleiner Hinweis darauf, dass es zumindest keine vollständige Absage an diplomatische Lösungen gibt. Es ist schwer vorstellbar, dass sich die Parteien jetzt am Sonntag treffen. Das ist wahrscheinlich eher eine mittelfristige Perspektive. Wir müssen ja auch abwarten, wie die nächsten Tage jetzt laufen, wie viele Schläge es noch geben wird. Aber zumindest das wäre eine Möglichkeit, doch wieder über das Atomprogramm ins Gespräch zu kommen. Es lagen da mehrere Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Unter anderem ein Vorschlag aus den USA, der von US-Präsident Trump dann relativ schnell wieder kassiert wurde. Da ging es darum, ein regionales Konsortium zu errichten, das sich um die Urananreicherung gemeinsam kümmert, also dem Iran diese Urananreicherung nicht allein überlässt. Das wäre vielleicht eine gesichtswahrende Möglichkeit. Solche Vorschläge gibt es. Wie groß die Bereitschaft ist, da jetzt wirklich konkret wieder drüber zu verhandeln, das ist schwer zu sagen.
Soweit die Einschätzungen unserer Korrespondentin Pirma Surçak aus Istanbul. Ja, und auch sie sprach ja gerade schon von Versuchen der USA in diesem Konflikt ein Stück weit zu vermitteln. Man fragt sich also, wie verhält sich Israels wichtigster Verbündeter? Präsident Trump hatte kurz nach den ersten israelischen Angriffen wissen lassen, dass diese seiner Ansicht nach exzellent gewesen seien. Die USA waren vorab informiert, aber wohl nicht aktiv beteiligt bei den Angriffen. Bei der Verteidigung Israels aber, da sieht es anders aus. Wolfgang Landmesser.
Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das bestätigte eine Quelle aus Regierungskreisen gegenüber US-Medien, ohne operative Details zu nennen. Außerdem wurde bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Bereits bei früheren Attacken haben amerikanische Kampfjets und Marineschiffe die israelische Armee beim Abfangen von Raketen unterstützt. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain. Der neu aufgeflammte Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat auch Folgen für diplomatische Initiativen. Eine für nächste Woche geplante Konferenz zu Israel und Palästina wird verschoben, laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich und Saudi-Arabien wollten auf der Konferenz einen neuen Anlauf für eine Zwei-Staaten-Lösung starten. Die für Sonntag geplanten Verhandlungen mit den USA über ein neues Atomabkommen hat der Iran nach den israelischen Angriffen abgesagt.
Musik.
Die Zeit, es ist 23.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. 3 Tage lang haben die Innenminister der Länder in Bremen beraten. Es gab viel zu besprechen. Ein Schwerpunktthema war auch die Migration. Vertreter der Bundespolizei waren geladen, sollten in Bremen eine Bilanz der bisherigen Grenzkontrollen ziehen. Vorgestellt hat die Zahlen dann Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in der abschließenden Pressekonferenz und die fasst uns RBB-Reporterin Annette Kufner zusammen.
Mehr als 25.000 Zurückweisungen seit September, mehr als 1.000 gefasste Schleuser. Das sei das Ergebnis der Kontrollen an den deutschen Grenzen, sagt Bundesinnenminister Dobrindt. Im Mai habe man die Kontrollen nochmal verstärkt. Danach sei die Zahl der Zurückweisungen um 40% angestiegen.
Um deutlich zu machen, dass sich auch die Politik verändert hat in diesem Zusammenhang in Deutschland, ist es notwendig, die unterschiedlichen Maßnahmen auch konsequent weiterzuführen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt schon sehen können, dass es erste Erfolge gibt. Aber auch das gehört dazu, es sind immer noch zu hohe Zahlen.
Man will also festhalten an den Grenzkontrollen, auch in Brandenburg. Bei der Pressekonferenz kein Thema. Die Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, wonach es rechtswidrig ist, Menschen zurückzuweisen, die auf deutschem Boden ein Asylgesuch geäußert haben. Der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Michael Kellner von den Grünen hat das auf RBB-Anfrage in einem schriftlichen Statement kritisiert. Die Kontrollen würden das Zusammenleben mit Polen erschweren. Und?
Alexander Dobrindt begeht Rechtsbruch. Er hat es nicht geschafft, diese Grenzkontrollen rechtsfest zu begründen. Daher wird er auch zu Recht von der Gewerkschaft der Polizei kritisiert. Denn er lässt die Polizisten im wahrsten Sinne im Regen stehen und im Unklaren über die Rechtsgrundlagen. Das kann und sollte sich ein Innenminister nicht leisten.
Die Kontrollen würden Brandenburg nicht helfen. Sie seien schädliche Symbolpolitik, sagt Kellner. Brandenburgs Innenminister René Wilke sieht das anders. Die Kontrollen seien zumindest zeitweise notwendig, sagt er. Die Frage der Rechtssicherheit sei noch offen.
Ich denke, dass wir da auch erst mit dem Gerichtsurteil weiterkommen werden. Denn jetzt gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Erstmal Nacharbeitungsbedarf von Seiten des BMI, also vom Bundesinnenministerium. Und dann werden wir sehen, wie beziehungsweise die Hauptsache dann da verfahren wird. Und dann gibt es erst Klarheit. Das BMI hält an der Verfahrensweise fest. Und insofern haben wir jetzt erstmal keine veränderte Sachlage.
Die Grenzkontrollen führen seit Wochen zu langen Staus an der deutsch-polnischen Grenze. Zudem hat Polen angekündigt, auf der eigenen Seite ebenfalls Kontrollen einführen zu wollen. Bundesinnenminister Dobrindt betont, dass die Kontrollen nicht für immer seien. Ziel sei es, sie irgendwann wieder einzustellen.
Annette Kufner war das über den Abschluss der Innenministerkonferenz. Masken, Schutzausrüstungen und Desinfektionslösungen ganz am Anfang der Corona-Pandemie war das alles Mangelware. Schon gibt es neue Coronavirus-Varianten und die Frage ist natürlich, wie gut sind wir vorbereitet, wenn es wieder eine Pandemie geben sollte. Damit beschäftigt sich eine Enquete-Kommission des Brandenburger Landtags. Mehr dazu von RBB24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
Die tägliche Motivation und das Können von etwa 30.000 Ärzten und Pflegekräften in den 54 brandenburgischen Krankenhäusern und knapp 3.300 Arztpraxen habe dazu beigetragen, viele Leben in der Corona-Zeit zu retten, erklären Mediziner vor der Kommission. Um für eine nächste Pandemie besser gerüstet zu sein, sollten jetzt bauliche Veränderungen ins Auge gefasst werden, sagt Professor Oliver Ritter vom Universitätsklinikum Brandenburg.
Wenn mal wieder ein Krankenhaus oder ein Krankenhausflügel neu gebaut wird, würden wir uns wünschen, dass das so gedacht wird, dass man da Isolationsmöglichkeiten hat, aber da gehören eben nicht nur die Einzelzimmer dazu, sondern im Prinzip braucht man einen ganzen Flügel mit einer eigenen auf Notwendigkeit freischaltbaren Rettungsstelle, IMC, Röntgenabteilung etc. und Vorräte. Das ist im normalen Krankenhausalltag schon schwierig, aber da ist es dann doppelt schwierig.
Eine Erkenntnis aus den Pandemietagen sei, bei künftigen Eindämmungsentscheidungen konsequent eine Schaden-Nutzen-Abwägung zu treffen, fordern mehrere Teilnehmer des Fachgesprächs. Das zeitweilige Besuchsverbot in Altenpflegeeinrichtungen sollte sich nicht wiederholen, so Stefanie Fritsche, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Niederlausitz mit Heimen in Cottbus und Peitz.
Ich denke, wir sind uns hier einig, dass es notwendig war, aber künftig vermieden werden soll, dass es Kontakt- und Besuchsverbote gibt. Das war das größte Problem, was wir mitzustemmen hatten. Es sollte künftig mitgedacht werden, dass Isolationsmaßnahmen mit Abstand und so weiter einfach besser vorgehalten können. Das ist für uns eine Herausforderung, auch in künftigen Bauprojekten zu gucken, dass wir dort besser agieren können.
Mediziner, Pflegedienstbetreiber und Vertreter von Landesbehörden forderten heute in Potsdam, jährliche Treffen im Land Brandenburg zu organisieren, um sich über ein abgestimmtes Vorgehen im Pandemiefall zu verständigen.
Aus Potsdam war das Thorsten Südow und von dort geht's direkt in das Herz von Berlin, nämlich zum Potsdamer Platz. Da gibt es das Center am Potsdamer Platz, früher auch Sony Center genannt, und das wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Dieser Ort hat viel erlebt, Filmpremieren, Museums- und Restauranteröffnungen, aber auch wieder deren Schließungen und jetzt einen Umbau. RBB 24 Inforadio-Reporter Yasser Speck hat jemanden getroffen, der das alles in den vergangenen 25 Jahren miterlebt hat.
Seit fast 25 Jahren ist das hier Thorsten Wolfs Alltag.
Was von der neu, sind wir bei 2. 2 mal die Rostbratwürstchen neu, Walnussbecher rufe ich ab.
Wolf arbeitet seit 2001 in der Küche des Lindenbräu. Das Restaurant liegt mitten im Center am Potsdamer Platz. Er hat die goldenen Zeiten des Centers hautnah miterlebt.
Internationalen Flair, roter Teppich, viele Touristen, die sich das angeguckt haben. Also meine Highlights war Terminator mit Arnold Schwarzenegger und Man in Black mit Will Smith. Ach, Herr der Ringe war noch und Troja war noch. War dann auch Brad Pitt da.
Weltberühmte Filmstars kamen ins Sony Center zu Filmpremieren. Sie alle liefen nur wenige Meter am Restaurant Lindenbräu vorbei. Das Restaurant, in dem sich Thorsten Wolf in diesen Jahren in der Küchenhierarchie nach oben brutzelt.
Und dann habe ich am 1.1. angefangen, ganz normal als Koch. Dann Postenchef in der Küche, dann Sous-Chef und nachdem unser Küchenchef gegangen ist, dann Küchenchef.
Nach dem Fall der Mauer war das Areal am Potsdamer Platz eine riesige Brache. Der Architekt Helmut Jahn erweckte es mit dem von ihm designten Sony Center wieder zum Leben. Im Jahr 2000 wurde es fertig. Der Mittelpunkt des Centers ist das bekannte lichtdurchflutete Forum mit dem markanten silbrig schimmernden Zeltdach. Es ziehen Restaurants, Büros, Wohnungen, Museen und Kinos ein. Viel ist davon über die 25 Jahre nicht geblieben.
Naja, es hat sich viel verändert, sag ich mal so, weil es war ja so, dass zum Anfang eben ein Kino war. Dann hat der Kino zugemacht und dann war es sehr ruhig auf dem Platz, muss man wirklich sagen. Und dann fingen ja schon die Umbaumaßnahmen an. Aber das ist schade, dass der Kino nicht mehr da ist.
Die Kinos sind zu. Vom Glamour der Nullerjahre ist nicht mehr viel geblieben. Sony Center heißt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Der neue Name, das Center am Potsdamer Platz. Einen neuen Eigentümer gibt es auch. Derzeit wird das Areal für mehrere hundert Millionen Euro umgebaut. Es soll ein moderner Bürocampus entstehen. Das Lindenbräu mit seiner zünftigen Kost soll aber bleiben. Allerdings bald ohne Thorsten Wolf.
Ist ja nicht mehr so lange. Hab ja bald Rente. Mach hier bis zur Rente und dann wohlverdienter Ruhestand, denke ich mal.
Dann muss wer anderes die Küche im Lindenbräu leiten und erlebt vielleicht ähnlich spannende 25 Jahre sowie die von Thorsten Wolf.
Das Center am Potsdamer Platz, ehemals Sony Center genannt, wird 25 Jahre alt, Yasser Speck berichtete. Das Wetter passt. Wer schon ins Wochenende starten konnte, der hat schönstes Badewetter. Das Wasser ist zwar noch ein bisschen frisch, aber die Sonne scheint. Einer der beliebtesten Seen in Berlin, das ist der Schlachtensee, idyllisch gelegen im Wald. Und RBB 24 Inforadio-Reporterin Anke Michel ist heute hingefahren, um zu schauen, was denn da schon so los ist.
Auf den Liegewiesen am Schlachtensee ist richtig Betrieb. Sonnenanbeter genießen die Sonnenstrahlen. Einige Familien haben eine große Decke ausgebreitet und picknicken entspannt mit Blick auf das blaue, klare Wasser. Und auch im Wasser ist schon was los. Kinder planschen am Rand. Einige Schwimmer haben sich reingewagt und ziehen ihre Bahnen. Silvia sitzt mit nassen Haaren am Ufer. Sie ist gerade aus dem Wasser gekommen und nun tiefenentspannt.
Kalt, aber wunderbar. Und im ersten Moment kriegt man Schreck, aber dann geht es.
Ja, ne? Wenn man erstmal so ein paar Züge gemacht hat, dann gewöhnt sich der Körper irgendwie dran, ne?
Genau. Also man kann da richtig weiter schwimmen und will eigentlich gar nicht mehr raus.
Auch Lancelot ist gerade quer über den See gekrault.
Ich weiß, dass es kalt ist, aber man muss es einfach machen. Und einfach rein
laufen und man erwartet die Kälte natürlich, aber es hilft nicht zu zögern. Ja, das ist mein Perspektiv. Man muss es einfach machen.
Ohne viel nachdenken.
Genau. Man muss nicht zu viel überlegen.
Das Wasser hat eine Temperatur von 18 Grad. Wem das noch zu frisch sein sollte, der kann sich auch ein Ruderboot ausleihen und auf dem Wasser bleiben oder mit einem Stand-up-Paddling-Board übers Wasser gleiten. Das verleiht Philipp.
Ja, wir erklären kurz, wie man das Paddel einstellt, wie man aufs Board steigt, wie man sicher wieder runterkommt. Und dann sagen wir aber, am Schlachtensee sind perfekte Bedingungen. Wir haben kein Motorboot, wir haben relativ wenig Wind. Es sind perfekte Einsteigerbedingungen, sodass sich jeder hier frei ausprobieren kann.
Wer morgen oder übermorgen einen Ausflug zum Schlachtensee plant, am Wochenende wird es bei schönem Wetter immer sehr voll. Vivien, die war heute schon da, hat aber für morgen einen Tipp.
Früh aufstehen, früh herkommen, am besten noch Stand-Up-Paddleboard mitbringen und eine Hängematte und sich ein Plätzchen suchen und dann kann man hier den ganzen Tag verbringen.
Tipps zum Badevergnügen am Berliner Schlachtensee und es war der Tag in Berlin und Brandenburg. Zu hören wie immer auch in der ARD-Audiothek und natürlich auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Abends in den Nachtzug steigen und morgens erholt am Ziel aufwachen und das ab 79 Euro in einem privaten Abteil. So will es das junge Berliner Unternehmen Nox ab 2027 anbieten und damit vor allem dem Flugzeug Konkurrenz machen. Nachtzüge sind komfortabel, die Bahn aber ist längst aus diesem Geschäft ausgestiegen. Stattdessen betreibt die österreichische ÖBB einige wenige Verbindungen auch von und nach Berlin. Bis die frische Start-up-Konkurrenz aus Berlin aber loslegen kann, da gilt es, ein paar Hürden zu überwinden. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat die beiden Gründer in Kreuzberg getroffen.
Das Berliner Start-up Nox steht noch ganz am Anfang. Aber die Vision ist groß.
Unsere Vision ist, dass wir es wirklich schaffen, dass Leute, die aktuell viel fliegen, viel unterwegs sind, eine ernsthafte Alternative zum Fliegen zu bekommen. Und das wollen wir im Endeffekt hinkriegen, indem wir über Nacht Züge anbieten, in denen man vernünftig schlafen kann, mit nur privaten Räumen.
Sagt einer der beiden Gründer, Janek Smaller. Der 30-Jährige hat vorher bei Flixtrain und Bolt gearbeitet und kennt die Mobilitätsbranche. Sein Mitgründer Thibaut Constant, 28, bringt Erfahrungen aus Frankreich mit. Unter anderem von der französischen Staatsbahn SNCF und aus mehr als 400 selbstverbrachten Nächten in verschiedensten Nachtzügen.
Das Konzept ist perfekt. Du schläfst ein und wachst in einer anderen Stadt, einem anderen Land auf. Aber in der Realität trifft es nicht die Erwartungen. Zu teuer und du musst die Nacht mit fremden Leuten verbringen. Selbst ich, der Nachtzüge liebt. Wenn ich mit 5 Leuten reise, von denen einer schnarcht und der andere das Licht nicht ausmachen will, dann habe ich mich immer gefragt, wie können wir das besser machen?
Aus Sicht der Gründer ist das Potenzial von Nachtzügen längst nicht ausgeschöpft. Anders als die Konkurrenz, zum Beispiel die österreichische Bundesbahn, wollen sie eine neue Zielgruppe ansprechen. Der Fokus, wie gewinnt man vor allem Geschäftsreisende, die bislang auf das Flugzeug setzen?
Was muss passieren eigentlich, damit Leute wirklich vom Flieger wechseln? Und das ist einmal diese Privatsphäre, die wir rausgefunden haben, das andere ist der Preis. Und dadurch, dass wir das Ganze relativ standardisiert und dementsprechend auch sehr effizient anbieten können, schaffen wir es, das Ganze ab einem Preis von 79 Euro für ein Einzelabteil und tatsächlich 75 Euro dann pro Person in einem Doppelabteil, wenn ich zu zweit fahre, anzubieten.
Den Preis wollen sie flexibel an die Auslastung anpassen, damit die Züge möglichst voll sind und sich der Betrieb lohnt. In etwa 2 Jahren soll dann der erste Nachtzug von Nox fahren. Bis dahin gibt es aber noch einige Herausforderungen.
Also eins der allergrößten Themen ist das Rollmaterial, sprich die Wagen. Lokomotiven sind gar nicht so ein großes Problem, da gibt es recht viele von und recht standardisiert auch. Tatsächlich der Zugang zu Wagen ist die größte Herausforderung, die wir gerade sehen. Es gibt einige auch gebrauchte Wagen auf dem Markt in sehr gutem Zustand, wo wir auch uns teilweise schon welche gesichert haben, die wir nutzen können mit dem Umbau. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die Möglichkeit, direkt neue Fahrzeuge anzubieten. Da gucken wir uns auch gerade Optionen an.
Wohin die ersten Züge fahren, das steht noch nicht fest. Mit 5 Routen will das Startup beginnen und bis 2035 dann mehr als 100 Städte in ganz Europa miteinander verbinden. Darunter auch Verbindungen aus Berlin, zum Beispiel nach Wien, Zürich oder Warschau.
Neue Nachtzüge in Planung, Tabea Schoser berichtete über das Vorhaben eines jungen Berliner Startups.
ARD Infonacht. Nachrichten.
10.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Der Iran meldet einen neuen israelischen Angriff. Korrespondenten in der Hauptstadt Teheran berichten über Explosion. Auch in Israel wurde am Abend Luftalarm in mehreren Städten ausgelöst. Es soll mehrere Einschläge gegeben haben, wie unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Die Menschen waren natürlich, wenn sie konnten, in den Schutzräumen, aber da sind dann schon auch tatsächlich Explosionen zu sehen. Es soll mindestens 7 Treffer gegeben haben und der Zwischenstand ist, dass 21 Menschen verwundet wurden und davon 2 in kritischem Zustand. Also das hat die Stadt schon ganz schön getroffen und wirklich so viele Raketeneinschläge, die hatten wir in diesem Krieg seit dem 7. Oktober hier noch nicht. Es ist immer noch Alarmbereitschaft, es steht eine weitere unruhige Nacht bevor. Das, worauf man sich einigermaßen verlassen kann, ist, dass dieser Alarm ganz zuverlässig ist, aber wenn eben dann viele Raketen auf einmal abgefeuert werden, und das sollen jetzt so um die 100 gewesen sein aus dem Iran, dann kommt auch die gute israelische Luftabwehr an ihre Grenzen.
Angesichts der gegenseitigen Luftangriffe zwischen Israel und dem Iran rät das Auswärtige Amt von allen nicht notwendigen Reisen in die gesamte Golfregion ab. Am Abend wurden die entsprechenden Hinweise aktualisiert. Für Israel gilt sogar eine Reisewarnung. Danach besteht in dem Land zurzeit eine Gefahr für Leib und Leben. Für Länder wie den Libanon gelten teilweise Reisewarnungen. Die UN-Ozeankonferenz in Nizza ist mit der Verabschiedung eines Aktionsplans für einen stärkeren Schutz der Weltmeere zu Ende gegangen. Umweltorganisationen bewerten die Ergebnisse jedoch zurückhaltend. Katrin Schirwagen mit Einzelheiten.
Umweltorganisationen fordern, dass die Zusagen auf der Ozeankonferenz nun schnell umgesetzt werden. Oceancare zum Beispiel äußerte Zweifel, ob die Weltgemeinschaft ihre Ziele zum Schutz der Meere letztlich auch erreichen wird. Und Greenpeace mahnte die Bundesregierung, jetzt schnell ein schon vorliegendes Hochseeabkommen zu ratifizieren. Die Hochsee macht fast 70% der Ozeane aus. Regelungen für die Gewässer gibt es aber kaum. Das neue Abkommen soll das ändern. Geplant ist, neue Schutzgebiete auszuweisen.
Die Deutsche Bahn steht wegen der geplanten Abschaffung der Familienreservierung immer stärker unter Druck. Bundesverkehrsminister Schnieder bezeichnete die Pläne im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland als falsches Signal. Er setze ein großes Fragezeichen dahinter, ob man sich mit dem Vorhaben jetzt in der Hauptreisezeit einen Gefallen tue, so der CDU-Politiker. Von Sonntag an soll die Familienreservierung in Fernzügen wegfallen. Stattdessen müssen dann alle Personen einzeln für eine Platzreservierung zahlen. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht klar, im Westen einzelne Schauer. Tiefstwerte 22 bis 9 Grad. Morgen anfangs sonnig, später im Westen vermehrt Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte 26 Grad in Rostock bis 36 Grad in Worms. Am Sonntag an Oder und Neiße viel Sonne, sonst zum Teil kräftige und unwetterartige Schauer und Gewitter. 18 bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und da starten wir mit einer Warnmeldung. Achtung, auf der A23 Hamburg-Heide zwischen Itzehoe-Mitte und Itzehoe-Nord werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag früh ca. 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A7 Flensburg Richtung Hannover ist zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Horster Dreieck. Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen Rüden und Seesen wegen Bauarbeiten bis Sonntag 5 Uhr gesperrt. Die A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Pforzheim Nord wird der Verkehr nach einem Unfall über den Standstreifen geleitet, dadurch 3 Kilometer Stau. A42 Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord Brückenarbeiten gesperrt bis 16.06. um 5 Uhr. Die A66 Wiesbaden Richtung Frankfurt zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Wallau 3 Kilometer Stau. Und zuletzt Berlin. Der Verlauf A100, A113 ist zwischen Tempelhofer Damm und Spätstraße in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis Montag 5 Uhr gesperrt. Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Konstanze Nastorowitz. Hallo. Ja, erst der Angriff des israelischen Militärs auf den Iran, an diesem Abend dann die Reaktion aus Teheran, da startete der angekündigte Gegenschlag auf Ziele in Israel, nachdem erste Versuche mit Drohnen vorher noch größtenteils von Israel abgefangen werden konnten. Jesse Wellmer hat in den Tagesthemen bei den ARD-Korrespondentinnen in Istanbul und Tel Aviv nachgefragt, wie die Lage in Israel und im Iran ist und wie sich die Situation weiterentwickeln könnte. Zunächst hat sie mit Sophie von der Tann gesprochen und gefragt, Israel stand am Abend heftig unter Beschuss. Was ist passiert?
Es wurden laut Militär weniger als 100 ballistische Raketen abgefeuert. Medienberichten seien wohl 200 gewesen. Und es gab auch direkte Einschläge, auch hier in Tel Aviv, mehr als 20 Verletzte.
Sophie, die Angriffswelle Israels gegen den Iran geht weiter. Regierungschef Netanyahu hat eine mehrtägige Fortsetzung angekündigt. Lässt sich abschätzen, wie die aussehen wird? Welche Optionen haben das israelische Militär und die Geheimdienste?
Also das Ziel ist das iranische Nuklearprogramm. Das hat Netanyahu auch immer wieder gesagt, auch in den vergangenen Jahren immer wieder betont. Jetzt haben wir diese Angriffe gesehen auf Nuklearanlagen, auf hochrangige Militärs und Nuklearwissenschaftler, auch auf Militäranlagen, Raketenabschussvorrichtungen und Raketenabwehr. Und das dürfte sich in den nächsten Tagen noch intensivieren. Das Militär hat gesagt, das sei erst der Anfang und hat auch die Bevölkerung hier darauf eingestellt, dass schwere Tage auf einen zukommen würden. Und der jetzige Zeitpunkt, so sagen Kritiker, den würde Netanyahu ausnutzen, auch um Aufmerksamkeit wegzulenken von Gaza, auch wenn dieser Angriff auf den Iran schon lange geplant sei. Und auch um sich innenpolitisch wieder besser zu positionieren als Mr. Security, der hart gegen die Bedrohung aus dem Iran vorgeht.
Es klang schon an, die Offensive war lange vorbereitet, auch mit Kontakten im Iran selbst. Was weiß man darüber?
Der israelische Geheimdienst Mossad hat Videos veröffentlicht, wonach Mitarbeiter tatsächlich oder Kontakte, so genau wissen wir das nicht, auf iranischem Boden auch involviert waren, wohl dabei Raketenabschussvorrichtungen oder Raketenabwehr zu zerstören. Und es gab auch Medienberichte, wonach Kontakte dafür gesorgt haben im Iran, dass hochrangige Vertreter der Revolutionsgarden sich getroffen haben und man sie dann auch treffen konnte.
Sophie von der Tann, vielen Dank für den Moment nach Tel Aviv. Dankeschön. Und weiter zu Katharina Wellinger in Istanbul. Katharina, der Iran spricht von einer Kriegserklärung und hat Vergeltung angekündigt. Ist es das jetzt, was wir am Abend erleben? Und wozu ist der Iran militärisch in der Lage?
Das dürfte dieser Vergeltungsschlag sein. Der heißt wahres Versprechen. Es sind verschiedene jetzt Attacken sozusagen gestartet, Angriffswellen. Sophie hat von etwa 200, bestätigt 100 Raketen gesprochen. Die iranischen Behörden, der Sicherheitsstab hat sogar 500 ausgerufen, die im Laufe dieser Nacht Richtung Israel abgefeuert werden sollen vom iranischen Boden. Ballistische Raketen. Inwiefern das Ganze noch mal weiter hochgefahren werden kann, ist schwer zu beurteilen, denn wir haben ja den Tag über auch immer wieder darüber gesprochen, dass da hochrangige militärische Führungspersonen ausgeschaltet wurden durch diese israelischen Angriffe vergangene Nacht. Und dass jetzt dieser Angriff gestartet wurde, jetzt am Abend, das war das, was Ayatollah Ali Khamenei, der oberste Führer des Irans, schon am Morgen und dann noch mal am frühen Abend angekündigt hatte.
Wie reagiert die iranische Zivilbevölkerung auf die israelische Offensive?
Ja, Jesse, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man sich umhört. Wir haben die Bilder der Hardliner gesehen, die jetzt Vergeltung fordern, schon Demonstrationen am Vormittag abgehalten haben. Es gibt aber eben auch sehr viele Iraner und ich würde sagen, sie stellen den Großteil dar, die ja an der eigenen Führung große Kritik äußern und die jetzt vor allen Dingen um ihre Sicherheit, um die eigene Sicherheit besorgt sind. Es gibt den Hashtag Pray for the Innocent, betet für die Unschuldigen, also für die Zivilbevölkerung. Es ist ja nicht absehbar, wie das Ganze jetzt noch weiter eskaliert. Es wurde ja auch schon Städte angegriffen, das heißt Wohngebiete, in denen sich ja hochrangiges Personal aufhalten soll, dort wohnen soll. Und dadurch wurden ja auch Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen. Iranische Medien melden mehr als 70 Tote. Und dafür haben viele Menschen im Iran Angst. Sie wünschen sich quasi, dass man nicht von außen interagiert, sondern sie wollen quasi diese Kritik im Inneren am Regime selbst äußern.
Katharina, für Sonntag
sind ja eigentlich weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm im Oman geplant. Sind die jetzt zum Scheitern verurteilt?
Also am Morgen gab es diese Äußerungen von einem Parlamentarier, dass das jetzt abgeblasen sei. Das wurde aber nie, auch im Laufe des Tages nicht, durch das iranische Außenministerium bestätigt. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt diesen massiven Druck von Seiten Donald Trumps. Er hat in seiner eigenen Social-Media-Plattform True Social gepostet: I told you so, ich habe euch doch gesagt, schließt einen Deal mit uns ab, dann wäre das alles nicht passiert. Und er hat nochmal bekräftigt, dass wenn der Iran jetzt an den Verhandlungstisch nicht kommt und wenn er sein Atomprogramm nicht einstellt, dass er dann ein weiteres Slaughtering, ein Blutvergießen, ein Schlachten, so hat er es ausgedrückt, nicht verhindern könne.
Sagt ARD-Korrespondentin Katharina Willinger aus Istanbul in den ARD-Tagesthemen.
Wirtschaft.
Tschechien macht Tempo beim Ausbau der Atomkraft. Die Regierung hat einen Vertrag über 2 neue Reaktoren im Süden des Landes unterschrieben. Außerdem sollen in der Nähe zur Grenze nach Sachsen neuartige Mini-AKW entstehen. Marianne Allweis berichtet.
Es war der Aufmacher in allen tschechischen Nachrichtensendungen. Der Vertrag zum Ausbau des Atomkraftwerks Dukovany ist in trockenen Tüchern. Eigentlich hatte Regierungschef Petr Fiala schon aufgegeben, den Auftrag noch in seiner Amtszeit zu vergeben. Denn der unterlegene Bieter, der französische Konzern EDF, hatte Erfolg mit einer Klage. Nach wochenlanger Verzögerung gab das höchste Verwaltungsgericht vergangene Woche aber grünes Licht. Es handelt sich um das größte Projekt in der jüngeren Geschichte Tschechiens, so der konservative Premierminister Fiala. Das Geschäft im Wert von umgerechnet mehr als 16 Milliarden Euro hat sich das südkoreanische Unternehmen KHNP gesichert. Das Angebot sei in allen wesentlichen Punkten deutlich besser gewesen als das der Franzosen, hieß es zur Begründung. Trotz der verspäteten Vertragsunterzeichnung soll der erste von 2 neuen Reaktorblöcken im Süden Tschechiens 2036 ans Netz gehen. In einer EU-weiten Umfrage sind die Tschechinnen und Tschechen am atomfreundlichsten. Lediglich einige Energieexperten und Umweltschutzorganisationen äußern Zweifel. Im Erzgebirge will Tschechien an bis zu 3 Standorten modulare Mini-AKWs bauen. Daran arbeitet die teilstaatliche ČEZ zusammen mit dem britischen Unternehmen Rolls-Royce. Bis 2050 sollen 10 Anlagen entstehen, unter anderem dort, wo Tschechien bis 2033 Kohlekraftwerke abschaltet. Außerdem am 2. Atomstandort in Temelín, rund 70 Kilometer entfernt von Bayern. Die ČEZ hat für den ersten Standort in Temelín im November das Vorprüfverfahren eingeleitet. Der Block soll 2035 den Betrieb aufnehmen. Für Tuschimitze im Erzgebirge wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung im Mai gestartet. Ein erster Block ist für 2040 geplant. Bis zu 6 Blöcke können entstehen. Das Kraftwerk soll nicht nur Strom, sondern auch Wärme erzeugen, erklärt Peter Tresniak vom Industrieministerium. Tschechien will seinen Anteil an Atomstrom von rund 40% auf 50% steigern. Erneuerbare Energien machen nur rund 15% aus. Pro Kopf verbraucht Tschechien mehr Energie als Deutschland. Die Mini-Atomreaktoren sollen günstiger sein als konventionelle Blöcke, außerdem sicherer. In Bayern und Sachsen sehen das nicht alle so. Beim tschechischen Umweltministerium sind bereits Dutzende Stellungnahmen eingegangen, bestätigt deren Sprecherin Veronika Kreci. Wir haben uns an das Bundesumweltministerium gewandt, sowie an die Umweltministerien in den beiden Bundesländern. Sachsen wird alle weiteren Schritte für Deutschland koordinieren. Zu dem neuen Kernkraftwerk im Erzgebirge kann sich jeder äußern, auch die Öffentlichkeit.
Die ARD-Infonacht.
Es ist Mitte Juni. Wir gehen so langsam auf die Sommerferien zu. Und wem es hier in Deutschland zu kalt oder zu nass ist für die Ferienplanung, der entscheidet sich ja auch gerne mal für eine Reise auf die beliebte Ferieninsel Mallorca. Die hat unter vielen deutschen Urlaubern ja quasi Kultstatus. Nicht ganz so sehr passt in diese vermeintliche Sommersonnenurlaubsidylle, dass an diesem Wochenende nun tatsächlich zehntausende Menschen im Süden Europas gegen Massentourismus demonstrieren wollen. So auch auf der beliebten Ferieninsel. Insulaner beklagen, dass Straßen, Busse und Gesundheitszentren zu voll sind. Es gäbe auch keinen Platz mehr für sie an den Stränden der Insel. Das ist aber nicht alles. Viele finden auch keine Wohnungen mehr. Sebastian Kisters berichtet von Mallorca.
Überall Baustellen. Mallorca boomt. Baukräne bestätigen das wie Ausrufezeichen, die in den Himmel ragen. Auf der ganzen Insel. Doch viele Wohnungen und Häuser werden hier gerade von Ausländern gekauft. Gefühlt fliegt gerade die halbe Welt auf Mallorca. Schon am Flughafen werben Makler großflächig dafür, Wohnungen oder Häuser zu kaufen. Im Südwesten der Insel hat das Immobilienangebot zuletzt um 40% abgenommen, weil die Nachfrage so groß ist. Normale Mietwohnungen werden dadurch auch immer teurer. Alba Mitte 20 sucht gerade nach einer Unterkunft. Sie klebt Suchanzeigen auf Wände im Bergdorf Soya. Alba trägt einen flauschigen Pullover, eine eckige Brille und eine Menge Wut mit sich herum. Auf ihrem Handy schaut sie, ob ein Immobilienportal hier nicht doch eine kleine Wohnung für sie zu bieten hat. Ein Treffer, aber 1.500 Euro kostet die Wohnung, das verdiene ich im Monat. Wie soll ich da noch Strom und Wasser zahlen, essen? Soll ich auf Kredit leben? Alba arbeitet in einer Boutique in Soya. Ihr alter Mietvertrag ist gerade ausgelaufen, deshalb die verzweifelte Suche. Sie habe nichts gegen Touristen, sagt Alba. Aber die vielen Ferienwohnungen für Gäste, das sei ein echtes Problem, solange Wohnungen für Einheimische fehlen. Wenn ich nach Deutschland reise, gehe ich ins Hotel. Was sonst? So war es doch immer. Touristen gehen ins Hotel, nicht in Airbnbs. Zu viele Ferienwohnungen, verstopfte Autobahnen und Fußgängerzonen. Vielen Mallorquinern reicht es jetzt. Perret, ebenfalls Mitte 20, schlanker Typ, runde Brille, organisiert Demonstrationen mit. Er gehört zu einer Initiative mit dem Namen Weniger Tourismus, mehr Leben. Wir fühlen uns wie Fremde im eigenen Haus. In manchen Bars kannst du nicht mal mehr auf Spanisch oder Katalanisch bestellen. Und die Preise hier sind unverhältnismäßig. Viele Mallorquiner sagen, sie hätten Angst, die Kontrolle über ihre Heimat zu verlieren. Angst, dass für sie kein Platz mehr ist auf der eigenen Insel. Also demonstrieren sie wie jetzt wieder am Sonntagabend gegen Massentourismus und Wohnungsnot. Bereits im Frühjahr haben Perre und Mitstreiter einen offenen Brief geschrieben, in dem Touristen gebeten werden, nicht mehr nach Mallorca zu kommen. Der Ton wird rauer und die Hauptsaison hat gerade erst begonnen.
Sebastian Kisters berichtete. Ein Exoplanet. Das ist ein Planet, der wie unsere Erde um eine Sonne kreist, aber eben nicht um die unsrige, sondern um ein Zentralgestirn irgendwo draußen im Weltall. Rund 5000 von ihnen hat man bereits gefunden. Auf einem kleinen Bruchteil davon könnte es, die Betonung auf könnte, Leben geben. So einer ist gerade wieder entdeckt worden. Johannes Rostäuscher aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Kepler 725c heißt der neue Planet und er ist wirklich weit entfernt, fast 2500 Lichtjahre. Dort kreist er um sein Zentralgestirn und zwar in der sogenannten habitablen Zone, da wo es theoretisch Wasser in flüssiger Form geben könnte, nach unserem Verständnis die Voraussetzung für Leben. 70 solcher Planeten hat man bislang gefunden. Der Astrophysiker Jürgen Schmidt, emeritierter Professor der Sternwarte Hamburg und Mitentdecker von 725c.
Was das Besondere hier ist, der Zentralstern ist ein sonnenähnlicher Stern, also mit etwa einer Sonnenmasse. Und für einen Stern der Sonnenmasse liegen die habitablen Zonen relativ weit draußen. Und solche Planeten nachzuweisen, ist sehr, sehr schwierig.
Sehen kann man solche Planeten ohnehin nicht. Häufig werden sie nachgewiesen, indem man eine winzige Verdunkelung ihrer zentralen Sonne feststellt, wenn sie dort vorbeiziehen. Transitmethode heißt das. Doch auch dafür ist 725c eigentlich zu klein und von seiner Sonne zu weit weg. Deshalb hat man ihn mit einer noch pfiffigeren Methode gefunden. 725c beeinflusst nämlich durch seine Schwerkraft seinen größeren Nachbarn.
In diesem System existiert ein anderer Planet, nämlich 725b. Und der 725c, der macht nun Bahnstörungen auf 725b. Und diese Bahnstörungen führen dazu, dass diese Transits sich leicht verschieben. Das sind manchmal sozusagen ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Es ist also schon eine Uhr, aber die geht halt ein bisschen unregelmäßig.
Und von diesen winzigen Unregelmäßigkeiten wurde nun alles abgeleitet. Existenz, Masse, Entfernung zu seiner Sonne und Umlaufzeit. Aber auch wenn vieles davon sehr erdähnlich ist, ob es Leben gibt, Algen, Pflanzen, reizende Aliens oder gar nichts, weiß man nicht.
Kultur.
Tamar Nord ist Filmemacherin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin. Ihr Debütroman »Die Ewigkeit ist ein guter Ort« wurde vielfach gelobt und mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet. Jetzt legt sie ihren zweiten Roman vor, »Der Schlaf der Anderen«. Maren Ahring hat mit Tamar Nord gesprochen und stellt den neuen Roman vor.
Guter, erholsamer Schlaf ist für die Autorin Tamar Nord
ein Grundbedürfnis, das den gleichen Stellenwert eigentlich haben müsste wie Essen oder Trinken.
Doch leider sieht die Realität anders aus. Schlafstörungen, besonders bei Frauen, nehmen zu. Wie sich das anfühlt, wenn man über Wochen, Monate, Jahre schlecht schläft, beschreibt Tamar Nord sehr eindrücklich auf der ersten Seite ihres neuen Romans.
Der Schlaf gebietet über meinen Körper. Ich verabscheue ihn dafür, aber gleichzeitig sehne ich ihn herbei, denn er erreicht seine Macht über mich mit einem einfachen Schachzug, mit seiner Abwesenheit. Wenn er fehlt, verblassen alle Prioritäten. Meine Würde ist auf einmal optional. Für eine einzige erholsame Nacht würde ich Überzeugungen aufgeben und mich selbst verraten.
Der Leidensdruck ist also hoch bei Sina, einer der beiden Hauptfiguren im Buch. Sie funktioniert mehr, als dass sie lebt. Neben ihrer Vollzeitstelle als Kunstlehrerin schmeißt sie nebenbei den Haushalt und organisiert das Familienleben für Mann und Kinder. Weil Sina nicht schlafen kann, soll sie eine Nacht im Schlaflabor verbringen. So lernt sie Janis kennen, die dort arbeitet. Ein Setting, das Tamar Nord vertraut ist. Als Studentin hat sie selbst in einem Schlaflabor gejobbt.
In einem Schlaflabor zu arbeiten, also als Nachtwache, die ganze Nacht über jemanden buchstäblich zu wachen, der schläft, das ist ja eine ganz intime Situation eigentlich.
Janis sieht, wie Sina die erste Hürde nimmt, wie die dichten, eng getakteten Linien heller, langsamer, ausschweifender werden, nach oben und unten. Sina driftet gerade weg, ihr Geist schweift aus und für Janis fühlt es sich an wie eine Einladung, als dürfte sie mitkommen auf die Reise, die Sina jetzt antritt.
Diese Nacht ist eine der Wendepunkte der Geschichte. Nichts wird danach mehr sein, wie es war. Denn Sina wird die Nacht nicht bis zum Ende im Bett des Schlaflabors verbringen. Die beiden Frauen verlassen gemeinsam das Krankenhaus und brechen aus ihren festgefahrenen Strukturen aus. Janis, die Schlaflabornachtwache, führte bedingt durch ihre Arbeitszeiten ein einsames Leben. Quasi an der Gesellschaft vorbei. Nun möchte sie sich langsam wieder einfädeln, soziale Kontakte aufbauen, wie zu ihrer alten Nachbarin.
Am ersten Tag des neuen Jahres steht Frau Decker vor meiner Tür. Sie lädt mich zum Backen ein, allerdings in meiner eigenen Küche. Also backe ich Neujahrskuchen mit meiner Nachbarin. In den letzten Wochen habe ich jede Nacht 6 Stunden am Stück geschlafen, und zwar zu normalen Zeiten. Ich feiere meinen neuen Rhythmus wie einen Triumph. Frau Decker ist wenig beeindruckt. 6 Stunden, das ist Seniorenpensum, sagt sie.
Diese kleinen Szenen machen die Seele des Romans aus. Sie sind gut beobachtet, glaubwürdig beschrieben und immer mit einer guten Prise Humor gewürzt. Die Frage, ob wir die richtigen Entscheidungen im Leben getroffen haben oder vielleicht auch nochmal umsatteln können, schwingt immer lässig mit, ohne aufdringlich zu sein. Das macht den Roman leicht, trotz des schweren Grundthemas. Dank der Bücher von Melanie Rabe oder Theresia Enzensberger und jetzt von Tamar Nord findet der Schlaf und die Schlaflosigkeit langsam Einzug in die Literatur. Völlig logisch, meint die Autorin.
Schlaflosigkeit nimmt zu. Wir werden zunehmend eine schlaflose Gesellschaft. Damit wird natürlich der Leidensdruck größer und auch der Wunsch größer, das literarisch zu verarbeiten.
Vielleicht trägt dieser richtig gute Roman »Der Schlaf der Anderen« dazu bei, das Thema weiter zu enttabuisieren. Unbedingt lesenswert, nicht nur für Schlafgestörte.
Maren Ahring über »Der Schlaf der Anderen« von Tamar Nord. Der Roman ist im Kindler Verlag erschienen.
Standpunkte.
Der Schlag kam nicht ganz unerwartet. In der Nacht auf Freitag hat Israel damit begonnen, Iran massiv aus der Luft anzugreifen. Dabei wurden mehrere ranghohe Militärs und Atomwissenschaftler getötet. Auch Atomanlagen sollen teils massiv beschädigt worden sein. Iran antwortete mit Drohnen und mit Raketen. Die Welt fragt sich nun, hat im Nahen Osten der nächste Krieg begonnen? Bei Nathalie Amiri vom Bayerischen Rundfunk kommen in den ARD-Tagesthemen angesichts der präzisen Angriffe Fragen auf.
Trotz großer Sorge im Land habe ich heute kaum mit jemandem im Iran gesprochen, der sich nicht insgeheim darüber gefreut hat, dass führende Architekten des täglichen Terrors auch gegen die eigene Bevölkerung ausgeschaltet wurden. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu für diesen Angriff zu feiern, wäre jedoch wirklich nicht angebracht. Denn ich bin keine Militärstrategin, aber als Beobachterin stellt sich für mich heute noch mehr als sonst die Frage, wie kann Israel, die, wie es selbst sagt, gefährlichste Macht der Welt, aus 2000 Kilometern Entfernung binnen 24 Stunden durch chirurgische Angriffe fast schachmatt setzen, aber es in 20 Monaten nicht schaffen, eine paramilitärische Organisation wie die Hamas 60 Kilometer entfernt militärisch zu bezwingen? Gab es mit diesen überragenden militärischen und nachrichtendienstlichen Mitteln keine Alternative zu mehr als 50.000 Toten und Gaza als Trümmerfeld?
Die Meinung von Nathalie Amiri vom Bayerischen Rundfunk. Im Podcast Thema des Tages der Tageszeitung Der Standard aus Wien zeigt sich Erik Frey, leitender Redakteur des Blatts, skeptisch, dass die Angriffe langfristig die Region beruhigen könnten.
Dass der jetzige Schlag Israels gegen den Iran ein Schritt in Richtung Friede ist, kann ich mir nicht vorstellen. Selbst wenn es gelingen würde, das iranische Programm komplett zu neutralisieren, selbst dann würde die Todfeindschaft, die vom Iran ausgeht gegenüber Israel, auch weiter bestehen, möglicherweise weiter angefacht werden. Und ich habe meine Zweifel, dass es wirklich auch diesmal gelingt, den Iran so zu schwächen, dass Israel und Israelis dann wirklich ganz ruhig schlafen können und sagen können, von diesem Land geht keine Gefahr mehr für uns aus.
Das meint Erik Frey von der österreichischen Zeitung Der Standard. Der Münchner Merkur verteidigt Israels Vorgehen. Er spricht bereits von einem Krieg, den Israel gegen Iran entfesselt habe und der sei zuletzt unvermeidlich geworden.
Die Atombombe in den Händen der iranischen Gotteskrieger wäre eine tödliche Bedrohung nicht nur für Israel, sondern ein Albtraum für ganz Europa, dessen Territorium auf kurz oder lang ebenfalls zum Ziel weiterreichender iranischer Raketen hätte werden können. Denn an diesen basteln die Islamisten mit Hilfe ihrer Freunde in Moskau ebenso wie an Nuklearwaffen. In Deutschland, das sich von Iran jahrelang in Verhandlungen über dessen Atomprogramm täuschen ließ, spricht man gern von nie wieder. In Israel handelt man danach.
Selbst wenn Israel seine Luftangriffe erfolgreich abschließen würde, könnten sich die Attacken nach Ansicht der Landshuter Zeitung nachteilig für das Land auswirken.
Israel schlägt seit dem Trauma des 7. Oktober 2023 wild um sich und versucht die Flucht nach vorn. Ministerpräsident Netanyahu ist innenpolitisch angeschlagen und hofft, mit Machtdemonstrationen nach außen Stärke nach innen zu beweisen. Allerdings ist mehr denn je fraglich, ob diese Strategie Israel nicht langfristig schwächt, die Region destabilisiert und ein Leben ohne heiße Konflikte – von Frieden will man gar nicht mehr sprechen – verunmöglicht.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung macht auch US-Präsident Trump für die jüngste Entwicklung im Nahen Osten verantwortlich.
Trump redet ständig davon, dass der Krieg in der Ukraine und der Überfall der Hamas nie geschehen wären, wäre er Präsident gewesen. Heute sitzt er im Weißen Haus und er trägt eine erhebliche Schuld daran, dass das iranische Atomprogramm so aus dem Ruder gelaufen ist. Hätte er in seiner ersten Amtszeit nicht Obamas Atomabkommen gekündigt, dann stünden die iranischen Anlagen vermutlich noch heute unter ausreichender internationaler Kontrolle und das Land hätte nie Material anreichern können, das zum Bau mehrerer Bomben reicht.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Torben Müller. Ja, und die Eskalation im Nahen Osten, sie ist natürlich auch das Thema weiterhin hier in der ARD-Infonacht. Wir ordnen den jüngsten Gegenschlag auf Israel heute Abend aus dem Iran gleich nach den Nachrichten mithilfe unseres Korrespondenten in Tel Aviv ein. Er hat den Raketenalarm gerade noch mitbekommen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Morgen. Der Iran hat am späten Abend einen Gegenangriff auf Israel geflogen. Die iranische Agentur IRNA spricht von hunderten Raketen, die israelische Armee von Dutzenden. Die israelische Feuerwehr hat mehrere schwere Zwischenfälle gemeldet. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Die Rede ist von mehreren Verletzten. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gibt es aktuell wieder mehrere Explosionen. Iran-Korrespondentin Pia Masochak.
In der ganzen Stadt waren über mehrere Minuten die Flugabwehrgeschütze zu hören. Iranische Medien gaben außerdem bekannt, dass auch die Atomanlage Fordow ins Visier geraten sei. Genauso wie eine zweite Anreicherungsanlage in der Millionenstadt Isfahan. Diese sei zerstört worden, so die israelische Armee. Iranische Medien gaben bekannt, dass zwei israelische Kampfflugzeuge abgeschossen worden seien. In der Nacht auf Freitag hatte Israel mit massiven Luftschlägen die militärische Führungsriege des Iran sowie mehrere Atom- und Militäranlagen angegriffen.
Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das hat ein Regierungsvertreter mitgeteilt. Aus Washington Wolfgang Landmesser.
Außerdem wurde bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Bereits bei früheren Attacken haben amerikanische Kampfjets und Marineschiffe die israelische Armee beim Abfangen von Raketen unterstützt. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain.
In einer Arztpraxis in der Genter Straße in Berlin-Wedding ist am Nachmittag ein Mann getötet worden. Das hat die Polizei dem RBB bestätigt. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Der Hintergrund ist noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte der RBB 24 Abendschau, die Auffindesituation sei so gewesen, dass man ein Tötungsdelikt annehmen müsse. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Informationen zu dem Opfer gibt es noch nicht. Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre geregelt. Tesla bekommt weniger Wasser, weil die Fabrik auch